Wir gehen ja Vers für Vers durch das Neue Testament, Sonntagmorgens, und wir sind im Johannesevangelium, im Kapitel 1. Wer eine Bibel braucht, keine mit hat, ihr könnt euch gerne eine ausborgen, wir haben hinten beim Tisch ein paar Exemplare stehen. Wir sind letzte Woche bis Vers 3 gekommen, deswegen machen wir heute im Vers 4 weiter. Vor ein paar Jahren habe ich so eine Erlebnispädagogik-Schulung mitgemacht, mal in Österreich am Tauernhof. Und eins der Dinge, die wir da gemacht haben, war, dass wir in eine Höhle reingekrochen sind und mal eine Nacht in einer Höhle verbracht haben. Und das ist was sehr Beeindruckendes, weil als wir da alle das Licht, also unsere Lampen ausgemacht haben, war es wirklich stockdunkel. Kein Licht von außen, du konntest nicht mal die Hand vor deinen Augen sehen. Also völlige Finsternis. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. So wirklich völlige Finsternis, wo du überhaupt nichts siehst. Wie geht es dir, wenn es völlig finster ist? Oder wie geht es uns? Wie ist das, wenn es völlig finster ist? War eine Frage. Kommuniziert mal ein bisschen mit mir. Genau, wir haben keine Orientierung, wir sehen nichts. Fühlt sich unsicher?
Angst.
Aha. Was noch? Sehnsucht nach Licht. Ich habe mir gedacht noch, es macht uns eigentlich einsam, es behindert unsere Gemeinschaft, wenn ich überhaupt nichts sehe, nicht weiß, steht einer neben mir oder nicht, oder wo ist der? Macht uns unfrei ein Stück weit, wenn es finster ist. Und in der Finsternis gibt es kein Leben. Ne? Brauchen Licht, um zu leben. Und jetzt lasst uns diese Finsternis als Bild nehmen. Das wird ja oft als Bild gebraucht auch für Finsternis im Leben. Wofür könnte Finsternis ein Bild sein?
Gottlosigkeit.
Gottlosigkeit, ja. Den Tod.
Aha. Hoffnungslosigkeit.
Ja, Hoffnungslosigkeit.
Ja.
Leben in Sünde.
Trauer,
aha. Auch bildlich gesprochen, ne? Auch Mangel an Wissen. Manchmal sagen wir tappen im Dunkeln. Mangel an Erkenntnis. Ein paar Dinge haben wir schon besprochen. Einsamkeit, denke ich, ne? Finsternis, Isolation, Depression. Menschen, die deprimiert sind, sagen oft, es ist alles so finster, ich sitze in irgendeinem dunklen Loch. Angst hat man schon, Hoffnungslosigkeit. Auch moralische Finsternis. Wir sagen manchmal, das sind finstere Gestalten. Das heißt, es sind Menschen, die nicht besonders gut sind. Lüge kann Finsternis sein. Sache zudecken. Tod hat man schon. Hölle wäre das Extrem davon. Jesus spricht davon, dass es äußerste Finsternis ist. Das Böse, okkulte Mächte, wir reden von finsteren Mächten, das ist Finsternis. Und sehen wir Finsternis in unserer Welt? Wenn ihr euch umseht, seht ihr das? Wir müssen nur die Nachrichten lesen oder die Nachrichten anschauen im Fernsehen. Ich lese euch mal ein paar Headlines vor, die ich gestern in der Zeitung gefunden habe. Da lesen wir von der Finanzkrise und der drohenden Pleite von Griechenland, von dem Schiffsunglück in Italien, dass sie mittlerweile schon 12 Tote geborgen haben. Und dann wurde da berichtet, dass es mindestens 162 Tote bei diesem Islamistenanschlag in Nigeria gab. Übrigens einige oder vielleicht viele von denen Geschwister von uns, anstatt der Christen gegolten hat wieder mal. 15 Tote gab es in Syrien, im Bürgerkrieg dort. 10 NATO-Soldaten wurden in Afghanistan getötet, die letzten 24 Stunden. Dann war da ein Artikel über die Unterdrückung der Frauen in Saudi-Arabien. Eine Prostituierte wurde erstochen in Düsseldorf. Die Blues-Sängerin Etta James ist gestorben. Dann war da ein Artikel mit der Überschrift, wie Yoga ihren Körper ruinieren kann. Ein Lawinenabgang in Tirol, da wurde ein Deutscher verschüttet. Gott sei Dank konnte der geborgen werden, hat es überlebt. In Kaiserslautern war eine Schlägerei. Auf der A6 war ein Autounfall. Der Fußballer Benedikt Höweder ist mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und Lidl musste Champignon-Dosen zurückrufen wegen möglicher Keimbildung. Und Hacker attackierten US-Regierungsserver und Server von der Unterhaltungsindustrie. Ist nur ein Auszug. Ist nur die Spitze des Eisbergs. Hunger in Afrika, dass da Menschen verhungern jeden Tag, das wird gar nicht mehr erwähnt. Das tägliche Morden in Irak ist auch keine Schlagzeile mehr, weil wir uns so dran gewöhnt haben. Und Gott hat die Welt zwar ursprünglich schön geschaffen, perfekt, gut geschaffen, und wir sehen noch etwas von dieser Schönheit in der Schöpfung, aber der Sündenfall ist auch schon relativ lange her. Und es gibt keinen Zweifel, dass es Finsternis gibt in unserer Welt, überall um uns herum. Auf der anderen Seite, Kontrast dazu Licht. Wie ist Licht? Was macht Licht in unserem Leben? Aha, Wärme? Aha. Vertreibt die Finsternis, okay, ja. Glücksgefühl? Oh ja, wir sehen uns nach Sonne. Hä? Was war das?
Man kann sehen.
Man kann sehen, genau. Licht, wir reden oft von Erkenntnis. Manchmal sagen wir, mir geht ein Licht auf. Vicky und die starken Männer, immer wenn der Vicky seinen Geistesblitz hat, dann Licht und Sterne. Oder in den Comics geht die Glühlampe an, wenn jemand einen Geistesblitz hat. Wir haben Orientierung. Ja, Licht bringt Leben. Wahrheit, Ehrlichkeit. Wir sagen, wir bringen Dinge ans Licht.
Sicherheit.
Sicherheit, aha. Sehr gut. Das Gute wird manchmal als Licht bezeichnet. Na, gute geistliche Mächte auch. Die Bibel spricht von Engeln des Lichts. Sehr gut, also Licht und Finsternis. Das letzte Mal haben wir über den Logos gesprochen, das Wort. Wir haben uns darüber unterhalten, dass es ein Begriff war, aus der Philosophie auch, ein Begriff, der den Menschen zur Zeit von Johannes in Ephesus, dort wo er geschrieben hat, der den Menschen da bekannt war. Und heute sehen wir was Ähnliches. Licht und Finsternis. Philosophie wurde das oft als Bild für Erkenntnis oder eben Tappen im Dunkeln verwendet. Aber auch die Gnostiker, diese gnostischen Irrlehrer, haben diese Begriffe verwendet von Licht und Finsternis. Diese Kämpfe von den Mächten des Lichts gegen die Mächte der Finsternis. Und so Johannes greift auch hier wieder einen Begriff auf oder Begriffe auf, die den Leuten bekannt waren. Die Sprache seiner Zuhörer spricht er hier, um ihnen die Wahrheit über Jesus zu vermitteln. Und klar, diese Wortbilder von Finsternis und Licht, das vermittelt einen starken Kontrast. Na, entweder es ist finster oder es ist Licht. Sobald du ein Licht anmachst, ist es nicht mehr finster. Das Licht vertreibt die Finsternis. Also entweder oder. Genauso Kontraste von Leben und Tod, die Johannes auch verwendet. Du kannst nicht ein bisschen tot sein. Das ist ein Kontrast. Entweder du bist tot oder du bist lebendig. Und so Johannes spricht mit sehr großer Klarheit. Letztes Mal haben wir gelernt, dass Jesus Gott ist, dass er Gott ist, der mit Gott ist, mit Gott dem Vater, und dass er eins mit ihm ist. Und als Gott ist er ewig, als Gott ist er der Schöpfer. Und heute lesen wir im Vers 4 weiter. Und da wird uns gesagt, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Also Leben und Licht wird hier parallel gebraucht. Warum war in Jesus Licht und Leben? Ja, weil Jesus das Licht ist. Weil Jesus das Leben ist. Denkt an Johannes 14. Da hat Jesus gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Oder 1. Johannes 1,5. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Johannes 8, Vers 12. Da spricht Jesus und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also hier sehen wir eine weitere Eigenschaft von Jesus als Gott. Er ist das Licht, er ist die Wahrheit, er ist heilig, er ist das Leben. Und so wie Johannes das Logos genommen hat, diesen Begriff des Logos, das Wort, der Gedanke, und gesagt hat, es ist nicht nur ein Gedanke, es ist eine Person, nämlich Jesus, der Denker, der Redner, genauso ist Licht und Wahrheit nicht nur irgendwie so eine abstrakte Idee, sondern es ist eine Person. Also das Leben ist eine Person. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 2. Das Leben ist offenbar geworden, spricht Johannes, und er spricht davon, dass sie Jesus betastet haben und gesehen haben. Und er sagt, und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Spricht hier von der Person, von Jesus. Also wenn du Leben haben willst, wenn du Licht haben willst in deinem Leben, dann brauchst du diese Person. Dann brauchst du Jesus. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und alles wurde durch dasselbe und in ihm war Leben. Die ultimative, letztendliche Realität in unserem Universum ist Leben. Weil Gott das Leben ist. Das heißt, bevor noch irgendetwas anders da war, was existiert, gab es Leben, gab es Licht, weil Gott es ist. Und deshalb haben wir Menschen Angst im Dunkeln. Wir sind deprimiert in Finsternis und wir verabscheuen die Lüge. Und der Tod ist unser Feind, wir mögen den Tod nicht. Niemand, zumindest niemand, der gesund ist und bei klarem Verstand ist, wenn jemand zu ihm sagt, du hast drei Wünsche frei, sagt, ich möchte gern sterben. Selbst wenn er krank ist, würde er sagen, ich möchte gesund werden. Wir sind auf das Leben hin geschaffen, nicht auf den Tod. Wir sind auf das Licht, auf Heiligkeit hin geschaffen, nicht auf die Finsternis. Deshalb ist ein heiliges Leben ein heiles Leben. 1. Mose 2, Vers 7, da hauchte Gott, unser Schöpfer, der das Leben ist, den Menschen den Atem des Lebens ein und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das ist die ultimative Realität, Leben. Deswegen sehnen wir uns nach dem Leben. Und nicht nur nach irgendeinem Leben, sondern nach wahrem Leben, nach geistlichem Leben, nach ewigem Leben. Prediger sagt im Kapitel 3, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Und unser Herz wird nicht ruhen, bis wir unseren Schöpfer haben, bis wir versöhnt sind mit unserem Schöpfer, bis wir Anteil an seinem ewigen Leben haben. Und ewiges Leben ist nicht nur ein langes Leben, ein ewig andauerndes Leben. Alle werden ewig leben in dem Sinn, Es ist die Lebensqualität eines heiligen Lebens, eines heilen, eines versöhnten Lebens mit Gott, eines glücklichen Lebens, für das wir geschaffen sind. Dass wir sehen uns nach Leben. Und wenn wir hier in Vers 4 lesen, in ihm war Leben, dann spricht es nicht nur über das physische Leben, über das irdische Leben, da haben wir letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen auch, ist das Leben aus toter Materie hervorgekommen oder war zuerst Leben und das hat Materie und alles andere hervorgebracht. Aber es meint hier vor allem ein ewiges Leben, ein geistliches Leben, ein Leben in Beziehung mit Gott. Im Gegensatz zu geistlichem Tod, das Trennung bedeutet, Trennung von Gott, Verdammnis, Hölle. Es gibt viele Menschen, die zwar physisch noch am Leben sind, ich sage noch vorübergehend am Leben sind, aber die geistlich tot sind, die getrennt sind von Gott und entfremdet sind von Gott und seinem Leben. Er ist das Leben durch ihre Sünden und verdammt sind durch ihre Schuld. Die auf dem Weg in das ewige Gericht sind als hunderttausendfache Verbrecher. Das ist, was wir sind vor Gott. Und das ist unser natürlicher Zustand als Menschen seit dem Sündenfall. Römerbrief Kapitel 3, Vers 23 sagt uns, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes nicht erlangen. Also wir sind tot von Natur aus, wir leben in der Finsternis. Und wir sind tot nicht deswegen, weil wir nicht herumlaufen, sondern wir sind tot, weil wir nicht sehen. Das ist die Connection zwischen Leben und Licht. Wir sehen nicht, dass Jesus unser Retter ist, dass er für unsere Sünden bezahlt hat am Kreuz, dass er Gott ist, dass er das Leben und das Licht ist. Deswegen sind Menschen tot. Und die große Frage natürlich ist, die wichtigste Frage ist, wenn ich geistig tot bin durch meine Sünden, kann ich lebendig werden wieder? Ist es möglich, geistlich lebendig zu werden? Und die Antwort ist ja. Zweite Frage wäre dann natürlich, wie kann ich geistlich lebendig werden? Und die Antwort ist durch Jesus Christus. Also wenn du ewiges Leben haben möchtest, dann musst du zu Jesus kommen. Er hat es und er allein. Gott hat ein Monopol auf das ewige Leben. Niemand anderer hat es. Und in Johannes 5, Vers 26 sagt Jesus, wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Da haben wir wieder die Gottheit Jesu. Und nur Jesus kann dir Leben geben. Wie gesagt, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Nicht ich bin einer von vielen, sondern ich bin der Weg zu Gott. Und ich bin die Wahrheit. Nicht eine von vielen, es gibt nur eine Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Er ist das Wort. Er ist die letzte und ultimative Offenbarung von Gott. Und Jesus sagt, er ist das Leben in Person. Und er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist ein sehr exklusiver Anspruch. Das wird sicher einige vor den Kopf stoßen. Aber das ist die Wahrheit. In ihm war Leben. Es war immer schon in ihm und es wird immer in ihm sein. Und wenn du ewiges Leben willst, dann musst du zu ihm kommen und dich ihm exklusiv anvertrauen. Nicht auf irgendwas anderes sonst vertrauen. Ja, ich vertraue auf Jesus, aber hey, ich war auch ein guter Mensch, deswegen wird Gott mich annehmen. Nee, auf ihn exklusiv vertrauen. Das Leben ist in ihm allein. Du musst dich mit ihm identifizieren, dich ihm hingeben. Ich möchte mal kurz durch das Johannesevangelium surfen und anschauen, was Johannes uns zum Thema Leben sagt. Johannes 3, Vers 16, den Vers kennt ihr alle. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab oder seinen einzigartigen Sohn gab, das ist, was das Wort eigentlich bedeutet. Wir haben nächste Woche ein bisschen drüber reden noch. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 5, Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Gott hat dir ein persönliches Paket an ewigem Leben gepackt und zugestellt, in seinem Sohn, für dich persönlich. Wirst du es annehmen? Du kannst es nicht verdienen, du kannst es nicht irgendwie erarbeiten, bietet sie als Geschenk an. Aber eines musst du tun, du musst es auspacken. Wenn ich dir ein Geschenk gebe, sage alles Gute zum Geburtstag oder frohe Weihnachten, was immer gerade dran ist, und ich gebe dir ein schönes Geschenk und du legst es ins Regal und packst es nicht aus, hast du nichts von dem Geschenk. Du musst es auspacken. Johannes 5, Vers 24, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Johannes 6, Vers 40, könnt mitlesen. Dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, sagt Jesus. Johannes 6, Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Glaube ist, wie wir dieses Geschenk des ewigen Lebens auspacken. Und rettender Glaube ist nicht nur irgendwie ein intellektueller Glaube. Ich glaube die Glaubenssätze, die in der Bibel stehen, oder die christlichen Glaubenslehren. Ich glaube, dass es Jesus gibt. Ich glaube, dass Jesus ewiges Leben gibt, so in diesem Sinn. Echter rettender Glaube ist ein Anvertrauen. Also zum Beispiel, stell dir vor, du wärst einer von diesen Passagieren auf der Concordia, diesem Kreuzfahrtschiff, was umgekippt ist und am Sinken ist, und du wärst hier ins Wasser geschleudert werden und du bist ein Nichtschwimmer. Du bist da im Wasser und du bist am Absaufen. Und du weißt, du kannst dich nicht selber retten, du kannst nicht schwimmen, und du schreist um Hilfe, und jemand kommt mit dem Rettungsboot auf dich zu und wirft dir den Rettungsring zu. Was machst du? Ich hoffe, du ergreifst ihn, weil entweder du ergreifst ihn oder du wirst sterben. Und seht ihr, das ist, was wir machen müssen. Jesus ist der Rettungsring, den Gott uns zugeworfen hat. Es langt nicht zu sagen, ja, ich glaube, dass es sowas wie Rettungsringe gibt. Es langt nicht zu sagen, ich glaube, dass jeder, der den Rettungsring ergreift, gerettet wird. Nee, du musst mehr tun. Du musst ihn selbst ergreifen. Das musst du mit Jesus tun. Du musst dein Vertrauen von dir selbst, von allem anderen wegsetzen auf Jesus allein und ihn ergreifen als seinen Retter. Sagen, Jesus, rette du mich, ich vertraue dir allein. Johannes 8, Vers 12. Da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Johannes 11, Vers 25. Da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also es hat was mit Beziehung zu tun. Das wahre Leben, das ewige Leben mit Beziehung mit Gott. Johannes 20, Vers 31. Haben wir letztes Mal schon gelesen und vorletztes Mal. Das ist dieser Vers, der uns den Zweck von Johannes beschreibt, warum er dieses Evangelium geschrieben hat. Und er sagt, er hat geschrieben, was er geschrieben hat, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 12 und 13. Da bringt Johannes nochmal so richtig auf den Punkt. Er sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Habt ihr noch irgendwelche Fragen dazu? Ich meine, kann man es klarer ausdrücken, als Johannes es ausdrückt? Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Klar und einfach. Also Frage an dich persönlich, wo ist dein persönliches, ewiges Leben? Wo ist das? Denk mit, in Jesus. Wer den Sohn hat, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Also wo ist dein persönliches Leben? In Jesus, da ist dein ewiges Leben. Welcher Mensch hat ewiges Leben? Der, der Jesus hat. Und wie hast du Jesus? Indem du zu ihm umkehrst und an ihn glaubst, dich ihm anvertraust. Wir könnten auch sagen, du hast ihn, wenn er dich hat. Das hat auch was mit Hingabe zu tun. Nächster Vers. Lass uns Vers 4 nochmal lesen. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wenn das die richtige Übersetzung ist, wie es hier übersetzt ist, dann wäre es parallel mit den Versen 10 und 11, wo gesagt wird, er kam in die Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist eine Übersetzungsmöglichkeit. Vielleicht haben manche von euch in euren Übersetzungen sowas stehen wie, die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Oder die Dunkelheit konnte das Licht nicht überwältigen. Das ist auch eine Übersetzungsmöglichkeit. Ist auch eine Wahrheit. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Wenn es finster ist, alles was du brauchst, ist ein kleines Licht. Und das Licht vertreibt die Finsternis. Finsternis kann Licht nicht vertreiben, aber das Licht vertreibt die Finsternis. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Jesus hat gesagt in Kapitel 16 hier in Johannes, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Und dann in Vers 6 haben wir hier eine erste Klammerbemerkung über Johannes den Täufer. Wir werden in zwei Wochen mehr über ihn sprechen. Lass uns die Verse 6 bis 8 lesen. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Also, spricht über Johannes den Täufer, in Klammer hier, Johannes der Täufer, er war nicht das Licht, er war nicht der Messias, er war nur ein Zeuge von dem Licht. Er hat Jesus bezeugt, das war seine Berufung. Und wir wissen nicht genau, warum Johannes hier diese Klammerbemerkung über Johannes den Täufer macht. Vielleicht waren einige Jünger über Johannes verwirrt. Wir wissen in der Apostelgeschichte 19, dass Paulus in Ephesus 12 Jüngern begegnet ist, die nur mit der Taufe des Johannes getauft waren und nicht mit der Taufe auf Jesus. Können wir spekulieren, vielleicht gab es irgendwie so eine Sekte unter Anführungszeichen, die Johannes den Täufer wichtiger genommen haben, als er ist biblisch gesehen, einen Platz eingeräumt haben, der höher ist als der, der ihm gebührt. Oder vielleicht stellt Johannes, ja, vielleicht stellt Johannes deswegen klar, dass er nicht, also Johannes, der Schreiber des Evangeliums, stellt deswegen klar, dass er nicht von Johannes dem Täufer hier spricht, wenn er über das Licht redet. Und das ist durchaus im Sinn von Johannes dem Täufer. Er hat gesagt, ich muss abnehmen, er, Jesus, er muss zunehmen. Vielleicht ist es aber auch nur ein Hinweis hier, wie Gott die frohe Botschaft von Jesus, dem Wort, dem Licht, dem Leben verbreiten will. Er will es durch Menschen tun. Und es ist so ein Vorrecht, dass Gott uns gebrauchen will. Du und ich, wir sind berufen, Jesus zu bezeugen. Wer Jesus ist, was er für uns getan hat, was er in unserem Leben tut. Wir sind berufen, das ist ein Missionsbefehl, wir sind berufen, beauftragt, das weiterzusagen. Also wenn Leute, das kommt relativ häufig vor, uns mit unseren Zwillingen sehen, sagen viele, oh, das ist aber viel Arbeit. Leider sehen es viele negativ. Ich sage dann, ja, aber es ist auch viel Freude. Und wir sind so gesegnet, wir haben gebetet um Zwillinge und wir haben sie bekommen. Gott hat unser Gebet erhört. Und so kann ich einfach bezeugen. Wir können niemanden retten, das ist Gottes Job. Aber unser Job ist, dass wir Gott bezeugen und das, was er für uns getan hat. Und wir müssen lernen, einfach normal über Gott zu reden. Ich habe gebetet für die Zwillinge und Gott hat es erhört. Wow, er ist echt gut. Dann bist du schon beim Thema. Und manche fragen weiter nach. Und wie gesagt, wenn du dich dabei noch ein bisschen unsicher fühlst bei den Bezeugen, wir haben dieses Seminar in ein paar Wochen. Meld dich an, komm. Es ist dein Auftrag. Es ist nicht mein Auftrag. Meiner auch, aber nicht nur meiner. Ja, doch der Job vom Pastor und vom Pfarrer und den Hauptamtlichen unter Anführungszeichen. Nee, wir sind alle hauptamtlich im Dienst für Jesus. Und es ist dein Auftrag. Und wenn du Jesus nicht bezeugst in deinem Leben, dann bist du im Ungehorsam. Dann musst du da umkehren und es ändern. Und lass dich zurüsten. Es ist wirklich nicht schwer. Man muss mal seine Schweinehunde ein bisschen überwinden. Aber Gott hat dir seinen Heiligen Geist gegeben und er wird dich zu Zeugen machen. Alles, was wir tun müssen, ist willig sein und offenen Türen nutzen, die Gott uns jeden Tag gibt. Also lasst euch ermutigen da drin. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Berufung von Jesus. Er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind so kleine Lichter, die sein großes Licht weitergeben dürfen. Vers 9 spricht Johannes weiter über Jesus. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er, Jesus, er ist das echte, er ist das wahre Licht, er hat uns Gott offenbart. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, hat Jesus gesagt. Er hat die Finsternis des Todes vertrieben, er macht unser Leben hell. Und er ist das Licht für jeden Menschen. Er ist nicht nur für die Juden gekommen, sondern für alle. Und wenn du das Gefühl hast, ich sitze in der Finsternis, Jesus ist für dich gekommen. Jesus ist deine Antwort. Egal, wie weit du von Gott entfernt bist, egal, wie schwer du gesündigt hast, Jesus ist für dich gekommen. Er will dein persönlicher Retter sein. Er ist dein persönlicher Retter, wenn du es nur annehmen willst. Vers 10, jetzt haben wir zwei sehr traurige Verse. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an oder er kam in sein eigenes und seine eigenen nahmen ihn nicht an. Trauriger Vers. Was ist die Welt? Er kam in die Welt. Spricht ja von den Menschen. Er kam zu uns. Und die Menschen haben ihn nicht angenommen. Das ist verrückt. Er hat alles erschaffen Und die Menschen, die ihm ihre Existenz verdanken, erkannten ihn nicht und nahmen ihn nicht auf. Das ist verrückt. Denk mal drüber nach. Gott, der Vater, hat ihn bekannt. Er hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Johannes der Täufer, der Prophet von Gott, hat ihn bekannt, hat gesagt, dieser ist der Messias, der ist das Lamm Gottes, der wegnimmt die Sünden der Welt, wieder eure Sünden, die Sünden der Menschen. Die Dämonen haben ihn erkannt, haben gesagt, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Die Schöpfung hat ihn erkannt und hat sich vor ihm gebeugt. Der Wind hat ihm gehorcht und die Wellen haben ihn getragen und die Steine waren bereit, ihn zu loben und zu preisen. Und wirklich alle Menschen, wir sollten ihn verehren und ihn anbeten, ihm den höchsten Wert zuschreiben. Das ist, was Anbetung bedeutet. Wir sollten ihm glauben, wir sollten ihm nachfolgen, wir sollten ihm dienen. Er hat uns geschaffen. Wir stehen auf seinem Planeten. Heute Morgen, wir leben in seinem Universum, wir atmen seine Luft und wir gehören rechtmäßig ihm als unseren Schöpfer. Und doch kam er zu den Seinen und sie lehnten ihn ab. Das ist verrückt. Denkt da mal wirklich drüber nach, was da ausgesagt wird. Das ist pervers. Und wenn er sagt, sie lehnten ihn ab, heißt es natürlich nicht, dass es jedes Individuum ist. Wir wissen, Jesus zum Schluss seines Dienstes, seines Lebens, hatte er etwa 120 Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Aber was hier gesagt wird, die Mehrheit lehnt ihn ab. Und wenn er hier spricht von den Seinen, spricht er wahrscheinlich spezifisch über sein Volk, die Juden. Und das ist noch viel verrückter, dass die ihn abgelehnt haben, weil die hatten das Alte Testament, in dem über 300 Prophetien über den Messias Jesus sind, die er alle erfüllt hat. Als die Typen aus dem Morgenland, die Sterndeuter, zu Herodes gekommen ist und Herodes die religiösen Leiter, die Schriftgelehrten gefragt hat, wo soll der Messias geboren werden, haben die ganz klar gesagt, in Bethlehem. Und im Gleichnis vom Weinberg deutet Jesus an, dass die jüdischen Leiter genau wussten, wer er war. Aber sie lehnten ihn trotzdem ab, sie nahmen ihn nicht an. Wie traurig das ist, wie arrogant das ist, wie blind. Und in Johannes 3 sehen wir den Grund, glaube ich. Johannes 3, Vers 19 ist der Grund, warum Menschen Jesus ablehnen. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. In Johannes 5 sagt Jesus zu den jüdischen Leitern, ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Menschen wollen nicht zu ihm kommen. Warum? Weil sie die Finsternis mehr lieben als das Licht. Wollen nicht zu Jesus kommen, weil zu Jesus kommen beinhaltet, auch Buße zu tun. Umzukehren von den bösen Werken. Umzukehren von Sünde. Diese Dinge bloßzustellen und ans Licht zu bringen, es zu bekennen. Zu bekennen, ich bin ein Sünder, ich brauche dich, Jesus, ich brauche einen Retter. Die Dinge beim Namen zu nennen. Das und das ist Sünde. Das muss raus aus meinem Leben. Ich will nicht länger so leben. Ich will mich abwenden davon. Ich will dir nachfolgen. Und was Johannes uns hier sagt, ist, die Menschen wollten ihre Sünden nicht loslassen. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum Menschen nicht zu Jesus kommen. Zumindest nicht wirklich sich bekehren. Vielleicht ein bisschen religiös sind. Stunde oder zwei sonntagsmorgens im Gottesdienst und den Rest des Lebens weiterleben, als wäre Jesus nie gekommen. Wir müssen uns demütigen, wir müssen unseren Stolz ablegen. Wir müssen unser Leben ändern. Wir müssen vielleicht unser Geld anders investieren. Wir müssen vielleicht unsere Geschäftspraktiken ändern. Vielleicht musst du von deinem Freund ausziehen, wenn du in wilder Ehe mit ihm lebst. Wir müssen umkehren. Und das ist der Grund, die Menschen waren nicht bereit, die Herrschaft, Jesu Herrschaft über ihr Leben anzuerkennen und ihre eigene Herrschaft über ihr Leben abzugeben. Sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und das ist verrückt. Das ist echt Blindheit. Ich sehe nicht klar. Finsternis mehr lieben als das Licht. Wer von euch möchte gerne im Winter ans Nordkap auf Urlaub fahren, wo es den ganzen Tag dunkel ist und kalt ist und die Leute deprimiert sind? Wer möchte das? Niemand, oder? Wo wollen wir hinfahren? In den Süden, wo Sonne ist. Die Petra lacht. Wir wollen eigentlich das Licht und nicht die Finsternis. Aber hier lesen wir, sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Das ist absolut verrückt. Das zeigt, wie stolz wir Menschen sind. Zwei traurige Verse, die nächsten zwei Verse sind zwei herrliche Verse. Gott sei Dank. Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Es ist wunderbar. So viele ihn aufnahmen. Das ist ein Angebot an alle, die ihn aufnehmen. Wir Christen reden manchmal davon, dass wir Jesus einladen, in unser Leben oder in unser Herz zu kommen. Jesus aufnehmen, sehen wir hier, ist parallel mit Glauben, mit uns ihm anvertrauen. Und denen, die das tun, sagt uns Johannes, denen gab er das Recht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. 1. Thessalonicher 5 spricht, dass wir Söhne oder Kinder des Lichts sind. Wow! Wie kann das sein, dass wir unvollkommene Menschen, dass wir Sünder das Recht haben, Kinder des heiligen, perfekten, reinen Gottes zu sein, der das Licht ist. Absolute Perfektion. Wie kann das sein? Woher nehmen wir das Recht oder woher bekommen wir das Recht? Und ihr kennt die Antwort schon. Jesus gab uns das Recht. Sein Geschenk an uns. Und wieso kann er das tun? Weil er unsere Schulden bezahlt hat. Weil er am Kreuz dieses Recht erkauft hat. Und in Jesus werden wir umkleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem perfekten, heiligen Leben, mit Gottes Licht. Und in ihm darf ich ein Kind Gottes sein, ein Heiliger, ein Kind des Lichts. Und Leute, wenn uns das nicht berührt oder nimmer berührt und uns nicht begeistert, dann haben wir vergessen, was für ein riesiges Vorrecht es ist. Leute, da müssen wir zusammen mit dem David zu unserem abgestumpften Herzen sagen und es aufwecken und sagen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Gutes an dir getan hat. Leute, das ist riesig, dass wir, die wir von Natur aus entfremdet waren und auf uns allein gestellt, ohne jegliche Möglichkeit waren, zu Gott zu kommen, dass wir, die wir Feinde Gottes waren, die wir verloren waren und verdammt waren und Verbrecher waren, die unter seinem Gericht stehen, dass wir in Jesus bevollmächtigte Kinder Gottes sein dürfen. Dass wir adoptiert sein dürfen in die Familie Gottes. Dass wir hineingenommen sein dürfen in die größte Liebesbeziehung, die es überhaupt gibt zwischen dem dreieinigen Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und wir dürfen Kinder Gottes werden. Und miterben mit Jesus Christus. Wir dürfen nach Hause gehen heute und unsere Augen zum Himmel aufheben und wir dürfen sagen, Abba, Papa. Wir sollten die dankbarsten und freudigsten und zufriedensten und die in Gott verliebtesten Menschen sein, die es gibt. In Jesus sind wir wahrhaftig lebendig. Wir haben Licht, wir haben Hoffnung, wir haben wahres Leben. Leben in Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Zweck unseres Lebens. Dafür sind wir geschaffen. Ihn anzubeten, ihn zu genießen, ihm zu dienen. Das ist, worum es in unserem Leben geht. Was für ein Vorrecht. Persönliche Frage zum Abschluss. Bist du ein Kind Gottes? Bist du versöhnt mit Gott? Bist du dir sicher heute Morgen, dass du ewiges Leben hast? Nicht alle Menschen sind Kinder Gottes, wie es manchmal so dahergesagt wird. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber nicht alle sind Kinder in dieser besonderen Beziehung mit Gott. Das sind wir nicht. Das bist du nicht automatisch, egal ob du in die Kirche gehst, ob du religiös bist, ob du gute Werke tust. Jesus hat zu den Religiösen seiner Zeit gesagt, ihr seid Kinder des Teufels. Wie wirst du ein Kind Gottes? Nochmal. Lass uns einfach hier durchgehen, durch diese Verse. Erstens, indem du Jesus aufnimmst. Indem du ihn einladest, in dein Leben zu kommen. Ihn einladest, dich zu retten von deiner Schuld und dich zu beherrschen. Und nochmals, wenn du dich ihm zuwendest, bedeutet es, dass du dich gleichzeitig abwendest von einem Leben in Sünde und von Selbstgerechtigkeit. Und dann zweitens, du musst an Jesus glauben. Du musst dich ihm anvertrauen. Sagen, ich glaube, Jesus, dass du der bist, der du behauptet hast zu sein. Dass du ein perfektes Leben für mich gelebt hast, was ich nicht leben kann. Dass du meine persönliche Schuld an den Kreuz getragen hast und bezahlt hast. Und ich glaube, dass du auferstanden bist und dass du dein ewiges Leben mit mir teilen willst. Und dann drittens, und da werden wir im Kapitel 3 noch mehr drüber sprechen, du musst aus Gott geistlich geboren sein. Und das passiert, wenn du dich ihm anvertraust. Seht ihr, es wird hier gesagt, dass wir geboren sein müssen, nicht aus Geblüt, nicht aus Fleisch und Blut, nicht eine natürliche Geburt. Ich meine, wir sind alle natürlich geboren von der Mama, gezeugt vom Papa. Aber natürliche Geburt ist nicht genug, das macht dich nicht zu einem Kind Gottes. Du brauchst noch zusätzlich eine geistliche Geburt. Und das ist wieder was Persönliches. Gott hat keine Enkelkinder. Wir waren so eine christliche Familie und die Oma war schon gläubig und die Eltern haben mich in die Kirche mitgenommen. Nee, was ist mit dir persönlich? Hast du Jesus eingeladen? Hast du dich ihm persönlich anvertraut als seinem persönlichen Retter und deinem persönlichen Herrn? Das macht dich zu einem Kind Gottes. Seht ihr, nicht aus dem Willen des Fleisches, aus menschlicher Anstrengung, nicht aus dem Willen des Mannes, natürliche Zeugung, sondern aus Gott. Er schenkt es uns, diese geistliche Geburt. Er schenkt uns das ewige Leben in Jesus Christus. Also nochmal die Frage an dich persönlich, bist du ein Kind Gottes? Hast du ewiges Leben? Wenn nicht, dann willst du Jesus aufnehmen in dein Leben. Spürst du gerade dieses Ziehen auf deinem Herzen, dass Gott da am Wirken ist und am Ziehen ist. Dass er dir die Blindheit wegnimmt und du siehst Jesus und du siehst, dass er für dich persönlich bezahlt hat. Dann wart nicht länger. Sondern lad ihn ein, jetzt gerade da, wo du bist. Und bete zu ihm in deinem Herzen, sag, Jesus, ich glaube, dass du mein Retter bist. Dass du der Sohn Gottes bist, der Messias. Dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast am Kreuz. Und ich möchte jetzt mein Vertrauen von mir ganz wegsetzen und auf dich allein, Jesus, auf das, was du am Kreuz für mich getan hast. Und ich lade dich ein, in mein Herz, in mein Leben zu kommen. Ich lade dich ein, mich zu retten. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast und ich lade dich an, mein Herr zu sein. Ich will ab heute für dich leben und dir nachfolgen. Und wenn du das ehrlich betest in deinem Herzen, dann wirst du neu geboren durch den Geist Gottes. Und du wirst ein Kind Gottes und bekommst Anteil an seinem ewigen Leben. Das ist die frohe Botschaft. Und wenn du das gerade gebetet hast, dann behalte es nicht für dich, sondern komm auf mich oder auf irgendjemanden zu und sag, ich habe Jesus angenommen heute Morgen. Oder wenn du es noch nicht getan hast und es gerne tun möchtest und noch immer nicht ganz klar ist, wie kann ich es tun, komm zu irgendjemandem von uns. Wir erklären das gerne nochmal und beten mit dir. Ewiges Leben von Gott, Kinder Gottes. Leute, lasst uns heute nach Hause gehen voll Freude. Und mit einem dankbaren, mit einem anbetenden Herzen. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sehen das. Wow, Halleluja. Und Leute, lasst uns unser ganzes Leben so leben, dass es eine Anbetung für ihn ist. Dass unser Leben ihn ehrt und ihn verherrlicht. 1. Thessalonicher 5, Vers 5. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Wir gehören ihm. Deswegen wollen wir ihn ehren und für ihn leben. Amen. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Amen. Vater, wir danken dir für dieses unglaubliche Vorrecht, für dieses unglaubliche Geschenk, dass wir in Jesus deine Kinder sein dürfen. Dass wir ganz liebevoll und vertraut sagen dürfen, Papa, wer sind wir, Gott, dass du uns so sehr liebst? Dass du dich erbarmt hast, Herr, dass du uns gerettet hast, dass du alles gegeben hast, damit wir bei dir sein dürfen. Und Herr, ich bete, dass das unsere Herzen ganz neu berührt. Herr, dass wir brennend und begeistert hier rausgehen, weil wir Kinder Gottes sind. Dass das unser Leben mehr prägt als irgendwas anderes in dieser Welt. Jesus, du bist unsere Identität, du bist unser Leben. Ich bete, dass es Wahrheit wird in unserem Leben jeden Tag. Und Herr, dass wir nicht mehr selbstsüchtig für uns selbst leben, sondern dass wir für dich leben und für dein Reich. Und Herr, mach uns zu Zeugen, dass wir keine Menschenfurcht haben, sondern dass wir bei jeder Gelegenheit diese wunderbare Wahrheit, diese wunderbare frohe Botschaft bezeugen, dass du gekommen bist, um uns zu versöhnen mit Gott. Danke, Herr, dass wir es nicht aus eigener Kraft tun müssen, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Rüst uns zu, deine Zeugen zu sein. Gib uns ein williges Herz, gib uns ein begeistertes Herz, gib uns ein anbetendes Herz diese Woche. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.